Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, Klaus Walter. Manchmal denkt man ja, wenn man zu Gast ist irgendwo, wer von den ehrwürdigen Herren ist jetzt eigentlich der Pastor? Ich bin heute der Ersatzpastor. Gerd Mankel ist in Herborn. Wir haben die Pastoren und nicht die Kanzeln getauscht. Es ist gut, wenn man auch in einem Weihnachtsgottesdienst schon mal ein bisschen schmunzeln kann. Bei uns hatte der gute Mann, der für den Beamer zuständig ist und die Texte geschrieben hat, ich stehe an deiner Krippe hier mit G geschrieben. Da mich diese Krankheit schon ein bisschen plagt, habe ich doch eine gewisse Verbindung zu dieser Verwechslung. Kein Platz, wenn wir das gleich sehen, kein Platz in der Herberge. Das ist die Lupe, die wir heute Morgen auf den Bibeltext der Weihnachtsgeschichte legen. Und als ich mit Klaus Walter in der Vorbereitung sprach, wusste ich noch nicht so jedes Detail, was dann auch an Weihnachten schließlich kommen würde. Ich hörte schon, gestern Abend war es hier so wie an vielen anderen Orten in den Gotteshäusern an Heiligabend. Voll. Und dann kommen dann auch Gäste, die vielleicht sonst nicht so zum Gottesdienst gehen oder vielleicht gerade die, die zum Gottesdienst gehen und ein bisschen spät dran sind, in die Verlegenheit zu fragen, Entschuldigung, ist da noch frei? Und dann liegt da vielleicht eine Jacke oder ein Buch und ein Kopfschütteln deutet ein, nein, leider schon besetzt. Jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß, wie das ist, wenn alles voll ist und wenn man keinen Platz mehr findet. Ich weiß nicht, ob Sie sich in der Weihnachtsgeschichte schon mal über diesen Teil des Berichtes Gedanken gemacht haben. Es war alles schon voll, alles besetzt. Bei diesem ersten Weihnachtsfest, das ja immer wieder im Mittelpunkt auch jedes Weihnachtsfestes steht, wissen wir, ist ein Paar unterwegs, ein junges Paar. Ich schaue so in die Reihen, wo die jungen Paare heute Morgen sind. Jedenfalls, ein junges Paar ist unterwegs, weil damals der mächtige Herrscher, wie hieß der noch? Der eine hieß Quirinius und der andere. Die Kinder waren gestern bei uns mit dabei und die haben immer gleich aktiv mitgemacht. Die schrien dann schon. Augustus. Der Augustus hatte ein Gesetz erlassen. Der brauchte eine Gehaltsaufbesserung. Das heißt, die Steuern sollten mal wieder erhöht werden. Ich habe gelesen, dass die damals die Hälfte ihres Einkommens an Steuern abführen mussten. Da geht's uns doch trotz Finanzkrise noch relativ gut. Jedenfalls, die Steuern sollten mal wieder erhöht werden und deswegen mussten nun alle in ihren Geburtsort reisen, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. So auch dieses junge Paar. Nicht im bequemen Auto, nicht mit Heizung, sondern zu Fuß und wahrscheinlich mit einem Reittier. Und wir wissen ja, die Frau war hochschwanger. Um noch so ein bisschen die Details vor Augen zu haben, Nazareth, wo sie losgezogen sind, lag 525 Meter über dem Meeresspiegel. Jetzt sortieren wir uns das mal so ein bisschen ein hier um der Umgebung. Da wisst ihr, da müssen wir schon auf den Westerwald. Also jedenfalls schon ziemlich hoch liegt Nazareth. Und Bethlehem, ich weiß nicht, ob das jemand weiß von euch, wie hoch das war. Fast so hoch wie Winterberg, 777 Meter. Also die mussten ganz schöne Höhenmeter zurücklegen. Und die Distanz zwischen Nazareth und Bethlehem waren 170 Kilometer, heißt 5 Tagesmärsche. Und das also bei den Straßenverhältnissen damals, dreckig, staubig, uneben, viele Gefahren, das war keine angenehme Reise. Hitze vielleicht am Tag, Kälte in der Nacht, Wassermangel, kaum zu essen. Und es war überall Hochbetrieb, das heißt, es war voll. Überall war Stau angesagt und man kam nirgendwo richtig durch. Und die Gasthäuser, Pensionen, Hotels, Privatunterkünfte, alles überfüllt. Und da sind diese beiden Menschen, all die anderen kennen wir ja nicht mit Namen, aber die zwei kennen wir heute noch, die Hauptbeteiligten an der Weihnachtsgeschichte, Maria und Josef, die sind da mittendrin und die erleben, dass man ihnen ständig die Tür weist und sagt, kein Platz. Alles belegt. Und dieses Stichwort, kein Platz für die eigentlich Beteiligten, kein Platz für den eigentlich Beteiligten oder sagen wir vielleicht kein Platz für das Eigentliche. Ist das vielleicht heute noch unser Problem? Alles voll, wir sind ziemlich voll mit vielen Sachen und oftmals bleibt das Eigentliche dann außen vor. Das haben wir ja schon in der Zeit vor Weihnachten erlebt, wie viel da vom Weihnachtsmann und von den Rentieren, die da mit dem Weihnachtsmann angeflogen kommen und durch den Schornstein im Wohnzimmer landen und was für ein Kappes alles. Also jedenfalls, da sollen die Kinder noch irgendwie dran glauben. Und also es ist alles so voll mit Weihnachtsfantasien und dem großen Frieden, den wir jetzt auch zelebrieren sollen und manch einer, der hat gestern noch gedacht, wie soll da die Weihnachtsfreude einkehren? Also jedenfalls viele Dinge nehmen den Raum ein und es ist wenig Platz für das Eigentliche. Und dann heißt es, wie hier zu lesen ist, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge. Kennt jemand von euch das Buch Die Herdmanns? Ja. Dieses Buch sollte man zu Weihnachten immer wieder mal lesen, dann hat man wenigstens etwas zu lachen. Die Herdmanns, das ist eine Familie mit vielen Kindern und wir würden heute sagen, die sind so ein bisschen asozial. Die Herdmanns, die kannten die Weihnachtsgeschichte und sowas soll es tatsächlich geben, nicht. Und trotzdem sind sie da in so ein Krippenspiel reingeplatzt und haben sich auch gleich alle Rollen unter Nagel gerissen und hatten null Ahnung von der Weihnachtsgeschichte. Und dann kamen sie nach Hause und dann hat die Mutter gesagt, dann müssen wir doch erstmal da nachgucken in der Bibel, wo irgendwas über die Weihnachtsgeschichte steht. Und dann hat sie angefangen vorzulesen. Und dann sagt sie, ruhig. Als Mutter vorlas, dass kein Platz in der Herberge war, fiel Eugenia die Kinnlade herunter und sie sprang auf. Verflixt, sagte sie. Sie hatten keinen Platz, nicht einmal für Jesus. Na, also, erklärte die Mutter, niemand wusste, dass Jesus das Baby sein würde. Aber Maria wusste es doch, sagte Ralf, Eugenias Bruder. Warum hat sie denn nichts gesagt? Ich hätt's Ihnen gesagt, rief Eugenia. Mann, den hätte ich's vielleicht gesagt. Wie war das wohl, oder was war denn wohl mit Josefs los, dass der auch nichts gesagt hat, dass die Maria schwanger war und das alles? Und dann haben die Herdmanns diskutiert, warum die damals keinen Platz hatten für den Jesus. Der ist doch weltbekannt eigentlich. Schön, die Herdmanns. Manchmal braucht man so ein bisschen Abstand von der ganzen christlichen Tradition, um die eigentlichen Dinge mal wieder neu zu entdecken, wieder zu entdecken. Ist es eigentlich zu fassen, dass in dieser Welt kein Platz für Jesus ist? Das ist das auch Wichtige an der Weihnachtsgeschichte, um uns Menschen immer wieder so einen Spiegel vor Augen zu halten, für was habt ihr eigentlich Platz? Ihr baut euch große Häuser und auch in Dillenburg wird ja noch ein viel größeres Haus für die Gemeinde gebaut. Wofür habt ihr Platz? Die Weihnachtsgeschichte sagt uns, als Jesus geboren wurde, da kam er nicht in eine Pfefferkuchen-Idylle, sondern in einen stinkigen Stall, weil kein Platz war. Und wir Christen haben inzwischen ja viel Platz für Pfefferkuchen-Idylle und vieles andere mehr und oftmals doch ganz wenig Platz für die Begegnung mit dem Eigentlichen. Das Wichtigste an Weihnachten, mit Jesus selbst. Ich finde es überhaupt auch schön, dass wir in der Weihnachtsgeschichte finden, wie Gott die mächtigen, manchmal auch raffgierigen, jedenfalls die Prominenz der Welt sogar mit einbeziehen kann in seinen Plan für das Heil der Welt. Der Augustus hatte ja null Ahnung davon, dass mit seinem Gesetz für die neue Steuererfassung der Heiland der Welt an den richtigen Ort kam. Dass nämlich Maria und Josef genau durch den Befehl des Kaiser Augustus aufbrechen mussten, 5 Tagesreisen machen mussten, damit sie in die Stadt Davids kamen, nach Bethlehem. Oh, ich weiß noch, wie ich das als kleiner Junge bei der Sonntagsschul-Weihnachtsfeier aufsagen musste. Genau diesen Vers, der nun vorhersagt, wo Jesus geboren würde. Ich habe ihn aber auch nie mehr vergessen. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist, unter den Städten Judas, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. 500 Jahre zuvor hat Gott das ankündigen lassen, damit wahr wird, was der Kaiser Augustus einleitet. Und dann kommen die zwei nach Bethlehem. Und da ist kein Platz. Das scheint man ja manchmal auch wirklich heute noch so zu erleben, dass Gott die Dinge wunderbar einfädelt. Und am Ende denkt man, ich renne hier doch nur vor verschlossene Türen. Und was soll das alles? In Bethlehem angekommen, kommt es dann zur Geburt. Das lesen wir ja hier. Es war soweit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Manche jonglieren da so ein bisschen mit der Übersetzung und die katholische Kirche hat daraus den Einziggeborenen gemacht. Aber wir wissen aus dem Kontext der Bibel des Neuen Testamentes, es gab noch Schwestern und Brüder von Jesus. Er war der Erstgeborene und das ist in diesem Text auch besonders betont, weil der Erstgeborene nämlich im Tempel dargestellt werden sollte. Das hatte Tradition in Israel, hatte etwas zu tun mit der Weihung des Erstgeborenen, sozusagen ein Zurückgeben an Gott, unser erstes Kind. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du es uns geschenkt hast und wir geben es zum Zeichen des Danks an dich zurück. Wir weihen es dir, die Darstellung. Und wir wissen genau, das ist mit Jesus geschehen. Deswegen wird das hier nochmal besonders auch betont. So werden es die Eltern dann auch später machen, Maria und Josef. Kein Platz in der Herberge. Habt ihr vielleicht im Ohr, wie Johannes das in seinem Evangelium formuliert? Nach Luther, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Man könnte auch übersetzen, er kam in das eigene und die eigenen nahmen ihn nicht auf. Stell dir vor, du kommst nach Hause und du darfst nicht mehr rein. Wenn hier Kinder und Jugendliche sind, stell dir vor, du hast ein eigenes Zimmer und du darfst da nie mehr rein. Unserer Jüngsten, der Tabea, ist das so gegangen letztes Jahr, oder das heißt vor 2 Jahren, als wir von Kirspe nach Herborn zogen. Da erlebte sie, dass im neuen Haus kein Zimmer mehr für sie war. Und seitdem fühlte sie sich ein bisschen heimatlos. Das ist bitter für Kinder. Inzwischen hat sie schon, da wo sie studiert, auch ein eigenes Zimmer. Aber es ist doch eine große Umstellung. Und wie viel schlimmer muss das für Jesus sein, dass er in diese seine eigene Welt kommt und nicht aufgenommen wird, nirgendwo rein darf. Eigentlich erschütternd. Und noch viel erschütternder, wenn man sich das vorstellt, wir haben ja hier Ärzte anwesend, stellt euch vor, hier wäre eine Hochschwangere und die Zeit der Geburt wäre gekommen. Und man würde sagen, oh, stellt euch vor, man würde mit der Hochschwangeren, die gerade nun die Wehen bekommt, dann hier zum Dillenburger Krankenhaus fahren und die würden sagen, wir haben leider kein Bett mehr frei. Also tut uns jetzt wirklich leid. Und man würde das noch an anderen Krankenhäusern versuchen und ich meine, sowas Ähnliches ist ja vor einiger Zeit, glaube ich, passiert. Jedenfalls unmenschlich, würde jeder sagen. Das ist undenkbar. Aber Jesus hat das so erlebt. Er wurde, das heißt, Maria und Josef wurden abgewiesen. Kein Platz. Kaum zu fassen. Und man mag jetzt auch ein bisschen zu Gericht sitzen über den Wirt, den sogenannten Wirt, der übrigens in diesem Text gar nicht erwähnt wird. Aber man hat diesem Wirt ja so eine Schuldrolle zugeschoben. Wie ein hartherziger Typ muss das gewesen sein, wie die Herdmann sagten, was werden wir mit dem Kerl nun machen? Werden wir den außer Landes verweisen oder vielleicht dem noch die Bude anstecken? Also jedenfalls, die Herdmanns hatten schon einige Ideen, wie sie mit dem Wirt umgehen würden. Von dem ist aber gar nicht die Rede. Und trotzdem ist es vielleicht auch mal nachdenkenswert zu überlegen, was wäre denn wohl gewesen? Wie wäre die Weihnachtsgeschichte ausgegangen, wenn Maria und Josef auf einen Wirt getroffen wären, der völlig anders reagiert hätte? Der vielleicht gesagt hätte, oh, wir haben ein wunderbares Zimmer für Sie, die beste Suite ist noch frei. Vielleicht wäre die ganze Geschichte dann so gelaufen, dass Josef zu Maria gesagt hätte, du Maria, während sie die Hebrongasse heraufzogen. Weißt du was? Wir gehen direkt zum Hotel Jerusalemer Hof. Es besteht ja gerade jetzt Volkszählung und alle Hotels haben auch so eine gewisse Aufnahmepflicht, gerade von den Leuten, die von weiter her kommen. Und weißt du was, Maria? Jetzt leisten wir uns mal was ganz Komfortables. Maria hat vielleicht im ersten Moment ein bisschen gezögert, da kam sie gar nicht her und er war auch nicht wohl dabei, so in ein tolles Hotel zu gehen. Aber dann hat sie gedacht, wenn Josef mir schon mal die Freude machen will, naja, dann soll es vielleicht sein. Und wer weiß, was wir in den nächsten Stunden und Tagen ja noch alles erleben. Und wenn Josef Freude daran hat, nun, dann machen wir das mal. Und so schritten sie durch die herrliche Eingangshalle. Das Portal war ihnen schon gleich aufgefallen. Und der Hotelier an der Rezeption hatte sie so freundlich begrüßt. Er hatte zwar für einen Bruchteil einer Sekunde das Gesicht verzogen, weil er, naja, die Schwangere so ein bisschen versuchte, freundlich lächelnd zu begrüßen, und dann kamen ihm schon gleich andere Gedanken, aber dann sagte er doch, wie es sich für einen Hotelier auch schickt, grüß Gott, die Herrschaften. Im zweiten Stock haben wir eine wunderbare Suite für Sie. Und er winkte schon den Liftboy herbei und der schnappte sich auch gleich das Gepäck und begleitete Maria und Josef zu ihrem Appartement. Maria kam nicht aus dem Staunen heraus. Also Nazareth war ja auch nur ein kleiner Ort, aber diese Stadt Davids, solch eine Pracht, so ein Zimmer. Und da klopfte noch jemand an der Tür herein, der Hotelier trat ein mit einer wunderschönen Orchideenblüte. Hinter ihm kamen zwei Hotelangestellte und sie trauten ihren Augen nicht, was die da hereintrugen. Eine von Hand geschnitzte Holzwiege. Wunderbar. Der Hotelier hatte natürlich schon ja bemerkt, dass Maria hochschwanger war, und mit einem süffisanten Lächeln sagte er, für alle Fälle, lieber jetzt schon als zu spät. Es ist ja genug Platz hier in diesem Appartement. Und er wünschte eine gute Nacht und verschwand. Das rege Leben in den Gassen Bethlehems wird sich dann langsam gelegt haben, und auch im Hotel wurde es still. Es muss so nach Mitternacht gewesen sein, als Maria plötzlich rief, Josef, schläfst du? Josef, ich glaube, es ist soweit. Josef, unser Kind kommt. Jetzt war er hellwach. Es musste alles sehr schnell gehen. Josef läutete die Glocke. Da kam auch schon der Hotelier. Gratuliere zum Stammhalter. Wir lassen selbstverständlich auch den Hausarzt kommen. Auch dieser konnte dann die Geburt eines gesunden Jungen bestätigen. Es muss in den frühen Morgenstunden gewesen sein, also bevor das Dunkel der Nacht ganz gewichen war, als in der Hotelhalle ungepflegte Männer erschienen. Man sah es ihnen sofort an und vor allem man roch es. Was ist mit euch los? Herrschte sie der Mann an der Rezeption an. Habt ihr die Tür verwechselt? Wir sind kein Hotel für Vagabunden und Bettler. Seht ihr denn nicht den Schmutz an euren Schuhen? Der Hotelier war durch das Schreien aufgeweckt worden und dazugekommen: Bitte, Herrschaften, macht keine Schwierigkeiten, ich müsste sonst die Polizei alarmieren. Und er rollte das Wort Herrschaften so, dass es schien fast zu donnern. Verängstigt drehten sich die Hirten um und gingen mit der Polizei, wollten sie nun wahrlich nichts zu tun haben. Und als sie draußen auf der Straße waren, sagten sie: Was nützt dann so ein Hinweis eines Engels, wenn man den Eindruck hat, hier ist man doch nirgendwo willkommen. Wenn diese Hirten dann noch miterlebt hätten, was sich dann noch am späteren Vormittag ereignete, mit viel Tamtam kam nämlich eine Kamelkarawane vorbei. Und sie waren gerade dann vor dem Jerusalemer Hof zum Stillstand gekommen. Und drei Herren, gewaltige Herren, standen im Mittelpunkt des Geschehens. Man wusste ja nicht, ob es Könige, Geschäftsleute oder Politiker handelte. Jedenfalls, es musste prominent sein. Sofort war der Hotelier höchstpersönlich erschienen. Zwei Hotelangestellte mussten den roten Läufer herbeiholen und sie rollten ihn aus diese Hebrongasse hinunter. Und dann wurde auch gleich die Polizei bestellt, damit alles weiträumig abgeriegelt wurde. Mit viel Palaver wurden dann diese edlen Herren ins Hotel hinein komplimentiert und die Eskorte sperrte weiträumig ab. Was dann drinnen vorgegangen ist, weiß keiner mehr so genau. Nur Gerüchte hinter vorgehaltener Hand drangen nach außen. Stellt euch vor, die Weihnachtsgeschichte wäre so geschehen. Die Hirten wären außen vor geblieben und die vielen anderen, die auf der Suche gewesen wären, auch. Was hätte es genützt, wenn Jesus in einem pompösen Hotelzimmer zur Welt gekommen wäre, aber die Menschen, die Gott eigentlich gesucht hätte, hätten außen vor bleiben müssen. Dann wäre Jesus nur für die Prominenz, für die, die sowieso schon immer auf der Sonnenseite lebten, da gewesen. Aber in der Weihnachtsgeschichte geht es darum, dass gerade die aufgesucht werden, an die keiner mehr gedacht hat. Die Hirten. Sie waren die Ausgestoßenen der damaligen Gesellschaft. Sie waren die Versager, scheinbar die, mit denen Gott nichts mehr zu tun haben wollte. Aber während die Prominenz und auch die theologischen Leiter und alle, die meinten, sie wären die Eigentlichen, während die mehr oder weniger außen vor blieben, begegnet Gott denen, die wirklich draußen sind. Von daher macht es also durchaus Sinn, dass in der Weihnachtsgeschichte steht, sie hatten keinen Raum, sie hatten keinen Platz. Auch das war Gottes Plan, genau da draußen, wo eigentlich kein Platz war, seinen Platz zu finden. Und wir sehen, wie diese Weihnachtsgeschichte das gute Evangelium von Anfang an beinhaltet. Jesus ist da für die Menschen, die ihn wirklich suchen. Ihr lieben Besucher heute Morgen hier, sucht ihr Jesus noch? Auch an Weihnachten? Oder womit ist unser Programm so voll? Ich wünschte, ihr hättet eine schöne Bescherung gestern gehabt. Naja, wenn ich so in eure Gesichter schaue. Es scheint eine schöne Bescherung gewesen zu sein. Natürlich dürfen wir uns auch versuchen, immer wieder kleine Freuden zu bereiten. Aber das Eigentliche an Weihnachten ist Jesus suchen. Das habt zum Zeichen, wurde damals gesagt, das Kind in der Krippe. Und die Krippe steht ja sozusagen für einen Notbehelf, für ein einfaches Ersatzbett. Und es ist noch nicht einmal fest, dass die Krippe damals aus Holz bestand, so wie wir sie immer vor Augen haben. Es kann durchaus so gewesen sein, dass in einem dieser Ställe, die zum Teil so in Felsgrotten waren, dass man in den Fels die Krippe hineingeschlagen hatte, so als Fresstrog. Und dass Jesus durchaus so in einer kalten Steinkrippe auch gelegen hat. Aber so wie Jesus damals ankam, und durch ihn im Dunkel das Licht entstand, so begegnet Jesus den Menschen, die dann voller Freude singen können: Wir haben ihn gesehen, den Retter der Welt. Jesus war nie einer, der sesshaft wurde und der die Bequemlichkeiten des Lebens dann nur genossen hat. Nein, manchmal vergessen wir es ja ein bisschen bei dieser Lukas-2-Geschichte, dass schon gleich anschließend erzählt wird, dass Herodes, ein anderer Mächtiger damals, ich habe gelesen, etwa 12 Millionen Jahreseinkommen, bei der Armut, die sonst herrschte, sehen wir, welche Verhältnisse auch schon damals herrschten. Jedenfalls, der hatte gehört, ein Königskind sei geboren. Und daraufhin setzt er seinen ganzen Sicherheitsapparat in Bewegung, um alle Jungs umzubringen, die gerade geboren sind. Und Jesus wird zum Asylantenkind. Vergessen? Heimatlos wird Jesus auf dieser Welt hin und her gejagt. Und er ist immer unterwegs zu denen, die draußen sind. Ist das zu fassen? Kaum zu fassen. Aber wenn Jesus so, weil kein Raum da ist, weil eigentlich kein Platz da ist, gerade bei denen Menschen findet, die ihn suchen, das ist doch die große ermutigende Freudenbotschaft immer wieder an Weihnachten. Menschen, die eigentlich nicht dazugehörten, dürfen dazugehören. Liebe Besucher heute Morgen hier im Gottesdienst, und es ist ja gut, dass ihr hier seid und nicht auch ausschlaft, obwohl ich das auch manchen gönne. Aber es ist einfach gut, diese Feiertage auch so zu feiern, dass man sagt: Herr, ich will dein Wort immer wieder neu anschauen und es soll zu mir reden. Und deine Worte will ich in meinem Herzen bewegen, wie Maria das getan hat. Jesus begegnet Menschen, die draußen sind. Wollen wir das auch mal auf uns übertragen? Wie begegnen wir Menschen, die draußen sind? Damals gab es mehr Menschen, die draußen waren, als die, die drinnen waren. Ist heute auch noch so. Und ich weiß ja nicht, ob ihr schon daran gedacht habt, wie ihr Weihnachten mit euren Nachbarn umgeht. Die sind vielleicht auch draußen. Gibt es vielleicht noch kleine Zeichen, kleine Möglichkeiten, um die, die draußen sind, nach drinnen zu holen? Ihnen einfach etwas Freundliches von der Freudenbotschaft weiterzugeben. Wirklich etwas, worüber Sie sich freuen können. Eine Kleinigkeit. Jesus sagt: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich habe gestern Abend den Kindern, die waren bei unserem Gottesdienst mit dabei, gesagt: Ich weiß ja noch von mir selber, wie das war, wenn ich neue Spielsachen geschenkt bekommen habe. Und dann kam Besuch oder auch schon die eigenen Geschwister und wollten auch damit spielen. Das ist meins. Und dann war der große Weihnachtszoff schon da. Und dann weiß ich auch, wie man über manchem Streit schon manches Spielzeug kaputt gegangen ist. Ich erinnerte mich an das Weihnachtslied: Nur kurz sind solche Freuden. Die, die draußen sind, mit reinholen, habe ich gesagt, das könnt ihr auch schon anfangen. Lass doch mal die anderen mitspielen. Macht's zusammen, freut euch zusammen. Wenn wir das verstanden haben, verstehen wir Weihnachten wieder unter neuen Gesichtspunkten. Und ich glaube, danach sehnt sich unsere Welt, wir selber ja auch. Frieden auf Erden, das hätten wir gerne jeden Tag und besonders an Weihnachten. Und wir dürfen alle etwas dazu beitragen, zu diesem Frieden, weil der Friedensherr gekommen ist. Und wenn er in unserem Herzen wohnt, kehrt der Friede ein, denn er ist der Friede und die Freude. Ich schließe mit einer Strophe aus einem Adventslied. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Strophe zu eurem eigenen Gebet machen. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen.